Freitag 22.
Aha.
Aha.
Die Schweizer wollen viele Spitäler, gehen gerne zum Arzt, fordern mehr Lohn für Pflegende und fluchen dann, wenn die Prämien drastisch steigen. Habe ich gelesen. Oder die Schweiz leistet sich zu viele Spitäler an einem anderen Ort. Oder Schweizer zahlen 2200 Franken aus der eigenen Tasche. Und wir leisten uns zu viel Luxus im Gesundheitswesen. Herzlich begrüße ich Sie zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch in der Reihe vor den eidgenössischen Wahlen. Heute Krankenkassenkosten wohin? Ich bin Thomas Wallima von Ethik 22 und unser Gast heute ist der Hannes Blatter. Er ist Experte Gesundheitspolitik und Politikberater. Herzlich willkommen, Hannes.
Herzlich, also auch von mir ganz herzlich willkommen, die uns da zuhören und schön, dass ich bei euch darf sein.
Ja, wie betrifft eigentlich dich persönlich die Frage der Gesundheitskosten?
Ja, natürlich so wie euch alle auch. Also ich zahle meine Krankenkassenprämie. Wir sind eine Familie mit 3 Kindern. Und das ist ein beachtlicher Posten, der Jahr für Jahr wächst. Jetzt ist gerade mein Sohn 19 geworden und das macht, also 18 letztes Jahr, und das macht natürlich den einmaligen Gump. Jetzt sind wir also schon 3 Erwachsene, die da die volle Prämie zahlen. So betrifft es mich, und mich betrifft es natürlich auch in den Leistungen. Ich bin natürlich schon x-mal in Genuss gekommen von Gesundheitsleistungen, sei es bei meiner Mandeloperation, wo ich noch 10 war, oder später bei einer Operation am Sprunggelenk, nachdem ich im Schutten zwar eigentlich das Gefühl hatte, ich sei sehr begabt, aber offenbar doch ein bisschen verstörchelt habe. Und so weiter. Also ich denke, ich bin da sehr ein normaler Kunde in dem Gesundheitswesen, ein tapferer Prämiezahler und eigentlich ein sehr dankbarer Konsument von diesen Gesundheitsleistungen, die ich schon dafür anspreche.
Und wenn jetzt du die Prämiezahlen hörst und eben eine Familie sind 5-köpfig, gibt es da auch Momente, wo du einfach findest, nein, also jetzt ist das langsam zu viel?
Nein, bis jetzt. Ich habe Glück, ich habe ein gutes Einkommen, wir mögen das stemmen und es ist eh. Manchmal futtere ich schon ein bisschen innerlich, wenn ich dann finde, ich sage jetzt auch, wenn ich die Kampagne zum Tag sehe, Hallo Leben, dann finde ich ja aber Hallo, meine Prämie. Das ist dann schon manchmal ein Anlass, wenn du die grossen Plakate siehst, da im Herbst vor allem, und dann findest du, ja, komm ich jetzt, also Hallo. Ja, ja, Hallo Leben, Hallo Kosten. Aber das ist auch ein bisschen fies. Ich bin ja selber Generalsekretär von der CSS, darum erlaube ich mir das. Und bin auch noch dort versichert, aber, und will keine Werbung machen. Aber es sind auch ein bisschen Prügelknaben im Umzug, weil sie sind ja dann nicht die, die eigentlich schuld sind an dieser ganzen Geschichte.
Aber das ist ja das. Wir merken es ja bei den eigenen Prämien, haben immer den Eindruck, und zum Teil auch gibt es viele Menschen, für denen wächst das über den Kopf. Wenn du jetzt das Gesamtsystem anschaust von diesen Kosten, wo liegt denn wirklich der Hund begraben?
Ja, das, jetzt mache ich es so wie Politiker. Jetzt sage ich dir, ich werde die Frage anders formulieren, damit ich sie anders kann beantworten. Und zwar, ich finde, die Kosten sind eine Dimension, aber wenn wir uns richtig erinnern, oder vielleicht der eine oder andere, Max noch, 96 ist das Krankenversicherungsgesetz eingeführt worden, und in der Botschaft, wo eigentlich immer noch ein cooles Teil ist, zum Lesen mal auf dem Nachttisch von damals, hat der Bundesrat 3 Ziele gesetzt gehabt. Und zwar ein Versorgungsziel, wir wollen eine gute Versorgung für alle, wir wollen ein Solidarziel, es muss solidarisch sein, krank, gesund, alt, jung, reich, ärmer, etc. Und das dritte Ziel war ein Kostendämpfungsziel schon damals. Wir müssen Kosten in den Griff bekommen. Und in all diesen Diskussionen in den letzten schon bald 30 Jahren, seit wir das KVG haben, jetzt dann, ist eigentlich immer der Punkt der Versorgung, sind wir eigentlich recht gut unterwegs, Solidarität ist eigentlich auch okay, und bei den Kosten, da haben wir uns jetzt eigentlich beübt und schaut eigentlich immer noch weiter. Und es ist eigentlich wahnsinnig erstaunlich, wie unbeeindruckt die Kosten einfach weiter wachsen, trotz aller Reformbemühungen von Bern. Also der Hund, der da genau begraben liegt, das ist wirklich noch eine knifflige Geschichte, wir gehen da schon noch tiefer rein. Ich glaube, mein Blick darauf ist eigentlich so, oder meine Sorge ist eigentlich eher, Kostendiskussionen kennen wir, können wir gut, die Wirkung ist noch nicht so wahnsinnig hoch, aber ich glaube, wir müssen den Blick langsam ein bisschen wegnehmen, auch von dem, oder mindestens öffnen und sagen, hey, wie steht es eigentlich inzwischen um die Versorgung? Und wie steht es um Solidarität? Weil in der Versorgung sind wir mit einem Fachkräftemangel konfrontiert, also mit einem Arbeitskräftemangel, der ganz neue Fragen stellt. Oder wir haben ganze Spitalabteilungen, die zu sind. Es gibt gewisse Medikamente, die man plötzlich nicht mehr bekommen hat. in der Apotheke. Eltern von Kindern mussten weit umreisen, bis sie eine Klinik gefunden haben, die ihre Kinder noch aufgenommen hat, vor einem halben Jahr erst. Also die Schweiz kommt erst langsam drin hinein, über Versorgungsthemen müssen zu diskutieren. Und das treibt mich persönlich schon stärker um. Ich will nicht die Kosten verharmlosen, sie sind eine Belastung für viele in unserem System, aber wir müssen die Versorgung unbedingt ins Auge nehmen und dort auch die Solidarität mitdenken, weil wer genug Mittel hat, Geld, Know-how, Ressourcen, Beziehungen, der oder die wird schon zu seinen Leistungen kommen und die anderen vielleicht dann halt weniger. Und das strapaziert dann eine Solidarität.
Ja, weil Solidarität ist halt durchaus auch herausgefordert, wenn man sieht, wie viele Leute als mit den Prämien, die jetzt sind, überfordert sind. Ich weiss nicht, du kannst sagen, wie viele das etwa sind und wie wir denn mit dem jetzt umgehen.
Also im Moment, das ist wirklich noch faszinierend, subventioniert die Schweiz etwas über einem Drittel von der Schweizer Bevölkerung, also es sind zwischen 30-33% von der Bevölkerung, wird subventioniert, dass sie überhaupt noch teilhaben können am System. Die könnten sich die Krankenkassenprämie heute gar nicht mehr leisten. Das führt dazu, dass wir einen guten Teil von der Bevölkerung eigentlich auch aus der politischen Diskussion rausnehmen, weil die haben gar keinen Leidensdruck mehr oder sehr viel kleineren. Es ist dann vielleicht mehr das Thema der Anreize, oder? Gewisse, die vielleicht gemerkt haben, ich könnte jetzt besser verdienen, ich könnte ein bisschen mehr Geld überkommen, müssen sich das zweimal überlegen, wie sie halt dann vielleicht aus der Prämiensubventionierung rausgehend. Und interessanterweise sind die Schwellen bei den Kitas auch noch etwa dort und an anderen Orten auch noch. Und dann bist du plötzlich als Familie mit 2 bis 3 Kindern, wenn du ein bisschen zu viel verdienst, kommst du plötzlich nicht mehr die Subventionen über und dann hast du sogar im Haushaltseinkommen netto schlechter da. Also wir müssen aufpassen, erstens, dass wir die Schwelle nicht noch schärfer machen und zweitens ist natürlich der Druck, sagen wir jetzt, für einen unteren und für einen mittleren Mittelstand schon wahnsinnig hoch. Also wenn man in absehbarer Zeit gleich viel ausgibt fürs Wohnen, wie für Krankenkassenprämie, dann ist dort tatsächlich ein Leidensdruck rum, wo man muss etwas dagegen machen, also bestimmt.
Genau, und du sagst ja, bisher versucht man ja Kosten über Anreizsysteme zu steuern. Also eben, man will die Leute ermuntern, dass sie weniger zum Doktor gehen. Oder dass sie... Jetzt sehen wir aber auch, also wenn ich die Schlagzeilen anschaue, die sind aus dem Sommer gewesen, die ich anfangs gelesen habe, dort werden sehr viele eben Spitäler angesprochen. Du hast ja auch die Versorgungsfrage angetönt. Wie steht das in einem Verhältnis? Längt es denn, wenn ich die Einzelnen dazu ermuntern, weniger Gesundheitswesen zu brauchen, hat das überhaupt einen entsprechenden Effekt oder müsste man eigentlich an einem anderen Ort schrauben?
Ja, also eben, dort holst du mich natürlich dann gerade einen speziellen Ecken ab. Ich finde das manchmal fast ein bisschen zynisch, wenn man dann liest oder Politikerinnen und Politiker gehört, Gesundheitsexpertinnen, Experten dann gleichfalls, oder, wo dann sagen, ja, ihr müsst halt nicht wegen jedem Schnupfen zum Arzt und wegen jedem Bobo auf einen Notfall und so weiter. Das finde ich persönlich schon auch. Aber Gesundheitskosten insgesamt und die Prämiengümpf, da bin ich ziemlich sicher, werde ich mir nicht über derige Bagatellgeschichten, also finanzielle Bagatellgeschichten in den Griff bekommen. Und das ist fast ein bisschen zynisch, wenn man dann appelliert an die Eigenverantwortung der Leute, aber sich parallel dazu Infrastrukturen leistet in der Schweiz, die wirklich also schon noch eindrücklich sind. Also ich weiß nicht, ob man sich das bewusst ist, muss jetzt einmal schnell nachschauen, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, dann erreichen etwas über 99% der Schweizer Bevölkerung ein Spital innerhalb 30 Minuten Fahrzeit. Also faktisch 99,8% der Schweizer Bevölkerung sind innerhalb von 30 Minuten in einem Spital. Und 3/4 unserer Bevölkerung können in dieser Zeit, in den 30 Minuten, zwischen 8 und mehr Spitäler auswählen. Und solange wir uns derige Strukturen leisten, dann drüllen wir natürlich auch an den ganzen Kostenspiralen. Also das weiss man, relativ gut erforscht. Das Gesundheitswesen funktioniert als sogenannte angebotsinduzierte Markt. Je mehr Angebot da ist, je mehr Bett da sind, desto stärker wird dort dann auch gefüllt und entsprechend die Kosten, wird dann entsprechend die Kosten getrieben. Ja. Und das nachher auf die Einzelnen und ihres individuellen Verhalten quasi nur eine Schuld abwälzen, das finde ich, ja, mache ich nicht mit. Sage ich nein. Schau ich jetzt erst bei den grossen Posten und danach können wir dann immer noch über das individuelle Verhalten diskutieren und so weiter. Aber es ist natürlich beliebt, wir sind in einem liberalen System und dann wird an Eigenverantwortung appelliert, aber jetzt mal schnell unter uns. Also es klingt dann niemandem im Sinn, quasi analog in der AHV zu sagen, du, jetzt ist der langsam gut, jetzt bist du 84, ich appelliere deine Eigenverantwortung, deine Rente ist jetzt langsam aufgebraucht, oder? Also, das ist ein Anspruch, ist eine Sozialversicherung und entsprechend soll für dich gesorgt werden.
Hat das damit zu tun, dass wir vielleicht im Gesundheitswesen halt einfach auch ein bisschen viel Kantönli-Geist haben?
Das haben wir bestimmt. Also, das ist sicher erschwerend für eine einigermaßen gut organisierte, jetzt gerade im Bereich von der Spitalversorgung. Oder? Das ist natürlich eine Kompetenz der Kantone. Auf der anderen Seite, faszinierenderweise, ich habe schon eine Sympathie. Oder? Du bist, glaube ich, in Nidwalden daheim. Ja. Und ihr habt jetzt ein bisschen Glück, oder? Ihr habt eine verhältnismässig tiefere Prämien als vielleicht eine Genferin oder eine Baslerin. Oder ein Basler. Und eigentlich hat die Kantonsbevölkerung recht gut in der Hand, was sie für Gesundheitskosten will verursachen will. Es gab die hitzige Debatte, die jetzt den ersten Kunden noch in Luzern über das Spital Wolhausen zeigt, relativ gut. Also, ja, wie viel verbaut man in die Spitäler rein, wo man weiss heute schon, dass in Zukunft viel, viel mehr muss ambulant gebracht werden. Also die spitalstationäre Versorgung wird sich enorm verändern. Aber wenn man sich das will gönnen und leisten, dann kann man das natürlich schon. Aber wir werden jetzt zahlen über unsere Prämien und über unsere Steuern. Das kostet uns viel Geld, weil gemäss Aussagen von den Gesundheitsexperten oder auch PwC-Studie gemacht wird das Spital in Wolhausen, so wie es jetzt konzipiert ist, nie wird rentabel können betrieben werden. Mhm. Und entsprechend werden wir die Defizite müssen decken.
Du hast ja vorher gesagt, Nidwalder haben vielleicht noch Glück. Worin besteht das? Und was macht das? Was gibt es etwas Zukunftsträchtiges an diesem System?
Also Nidwalder hat wahrscheinlich in mehrerlei Hinsicht quasi Glück im Sinne von der Gesundheitskosten, dass sie ein ländliches Gebiet sind. In den urbanen Zentren lohnt sich einfach tendenziell mehr Spezialistinnen und Spezialisten, Spezialärztinnen und Ärzte nieder und entsprechend treibt das Kosten. Ihr habt auch kein Universitätsspital, keine Kinderklinik und so weiter. Also ihr profitiert dann halt auch zum Teil von Leistungen, die in Zürich erbracht werden, in Bern für Herzchirurgie und so weiter oder vor allem auch in Luzern. Und entsprechend Schlenker ist euch das Gesundheitsversorgungssystem in Nidwalden dann auch ausgebaut. Und dann habt ihr einfach den Konsum, ich scheint es auch ein bisschen tiefer in den ländlichen Gebieten als in den städtischen Zentren. Das gibt es auch entsprechende Untersuchungen.
Jetzt gehört ja unser Kantonsspital, das gibt ja nicht so viele Kantonsspitäler, gehört ja auch gar nicht mehr am Kanton, sondern das gehört ja zum Luzerner Kantonsspital. Ist das ein Zukunftsweg, dass man Versorgung zentralisierter, grösser macht und durch das dann kleinere Zentren im Rahmen von einer Unternehmensführung dann abbaut?
Ja, also Zukunft ist es, aber nicht mit diesen Worten, was du beschrieben hast. Ich glaube weniger an eine Zentralisierung und einen Abbau in der Peripherie oder wie auch immer du das, oder unter einer Unternehmensführung. Ich glaube, die Logik ist einfach eine andere. Oder wir haben die Schweiz ist im internationalen Vergleich noch wahnsinnig schwach ambulantisiert. Wir bringen immer noch viel zu viele Leistungen stationär und das ist nicht gut. Sowohl für dich als Patient ist das nicht gut, weil das Spital ist nicht der Ort, wo du eigentlich willst und sollst können sein. Und von den Kosten her ist das auch nicht der richtige Ort. Also für ganz vieles müssen wir noch lernen, stärker ambulant uns zu organisieren. Und jetzt musst du schlaue Aufteilungen treffen. Oder? Das braucht ein starkes Zentrum für spezialisierte Leistungen, für Know-how-Träger, für Ausbildung, für ganz viel. Das ist wie ein Backbone, also so ein Rückgrat von dieser Geschichte. Von jetzt aus der Spital-stationären Perspektive. Und den brauchst in den umliegenden Gebieten, in den Regionen, entsprechend die richtigen Angebote an den richtigen Ort. Also das ist dann wie ein abgestuftes Versorgungsmodell, wo man mit einem Zentrum und mit Peripherie schafft, wo dann halt grössere, kleinere Einheiten sind. Und wir schreiben draussen schon immer noch überall Spital her, aber in Zukunft ist es viel entscheidender, was dort innen für eine Dienstleistung angeboten wird. Also hat es eine Geburtsabteilung, ist es eine orthopädische Geschichte oder wenn es ein Herz ist, dann ist fast klar, dass es an eine Uniklinik geht oder an ein Zentrumspital wie das Lux und so weiter. Also, wir brauchen dort auch Leute, die hohe Fallzahlen haben, wegen der Qualität, dass sie viel Übung haben auf dem, was sie machen. Du hast auch nicht das Interesse, dass ein Team deine Hüften operiert, wo das vielleicht alle zwei Wochen einmal machst. Du hast lieber ein Team, das täglich dreimal macht. Die sind einfach besser eingespielt und haben bessere Zahlen was Infektionen und so weiter betrifft. Das ist ja so, Übung macht den Meister, gilt wahrscheinlich auch dort irgendwo. Oder?
Ja, und die also Abstufung, das heißt, ich, ja,
so, sorry, die Abstufung ich vom Magen.
Es gibt, ja. Das heißt, es gibt dann so eine Art wie Hotspots, wo man sich trifft und von dort wird man wie weitergeleitet. Je nach Fall. Aber du bist selber, mit, genau. Je nach Fall oder, ja.
Oder du kannst auch dort behandelt werden. Also, das, ja, ist, das sind einfachere Eingriffe oder je nach Spezialisierung kann man das auch ein bisschen verteilen in der Peripherie. Du musst einfach schauen, dass nicht alles das Gleiche in der gleichen Breite anbietet. Von dort kommen wir eigentlich, dass jedes Spital den Anspruch hat, dass sie alles sollte können machen, außer vielleicht gerade hochspezialisierte Medizin. Da hat man sich irgendwann ein bisschen gefunden, dass man das delegiert. Aber wir müssen jetzt einfach dort noch einen Schritt weiterkommen und eine gute Versorgungsstruktur entwickeln. Ich sage, was mir Sorgen macht, ist dort der Fachkräftemangel. Oder? Die Kosten sind das eine. Da kann man vielleicht noch sagen, das gönnen wir uns, leisten wir uns. Aber hey, finden wir dann auch noch die Leute an all diesen Orten? Mhm. Also wir müssen uns immer besser überlegen, wohin führen wir die Mittel. Oder? Wir wissen, etwa 10'000 Franken kostet mir das Gesundheitswesen jährlich, oder? Wenn ich jetzt da zusammenzähle.
Pro Person in der Schweiz, also.
Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Teilnehmer sind im Moment eingeschaltet und hören uns zu, mit uns zwei zusammen. Dann haben wir 90'000 Franken, die da jetzt zusammengekommen sind, oder? Im Jahr. Und wohin führen wir das Geld, damit es die bestmögliche Versorgung generiert für uns? Das ist eine zunehmende Frage, weil man einfach vielleicht die finanziellen Mittel irgendwie noch herbrächtet, aber auch das schmerzt schon. Aber wir werden zum Teil die Leute einfach wahrscheinlich nicht mehr finden, die uns das machen überall. Das macht mir echt fast mehr Sorgen. Ja. Das ist die Versorgungsproblematik, die ich am Anfang
angesprochen habe. Und die Hypothese ist, dass durch die Versorgungsdiskussion an sich die 90'000 Franken, die wir da in unserem Grüppli jährlich Verursachung generiert, zahlen müssen, dass die begrenzt werden oder nicht im weiter, also nicht weiter steigen wie bisher.
Ja, dass es wahrscheinlich einfach, eben, wir wissen jetzt von Spitälern oder Pflegeheimen, wo Betten zu haben, oder? Und zwar nicht, wie sie, also ein guter Indikator finde ich zum Beispiel Privatspitäler. Privatspitäler haben ganze Abteilungen zu, weil sie die Leute nicht finden. Und wenn ein Privatspital eine Abteilung zu hat, dann ist etwas ganz komisch, oder? Weil die sind ja profitorientiert, die lassen ihre Maschinen schon laufen.
Ja. Und
also, das ist kein gutes Zeichen. Wahrscheinlich hätten wir sogar noch mehr Prämien gezahlt aufs nächste Jahr, wenn alle Gesundheitseinrichtungen auf maximaler Last fahren könnten.
Jetzt, wenn ich jetzt die 10'000 Franken pro Person auf Gesundheitskosten anschaue und gleichzeitig Prämienbelastung und das, was wir wahrscheinlich sonst noch zahlen, zusammennehmen, wie verteilt sich denn überhaupt die Kosten? Also,
ja, das ist eine super Frage.
Prämien sind in dem Fall nur noch etwas Kleines, oder?
Ja, klein, jetzt auch übertrieben. Aber man hätte manchmal schon das Gefühl, wenn man so eine hohe Prämie zahlt, dann habe ich ja wohl eben bei den Ferien, wo die Leute so All-Inclusive-Urlaub machen. Oder ich habe eine riesige Prämie gezahlt und das deckt mir doch dann eigentlich alle Kosten, die ich habe in dem ganzen System. Und das ist noch faszinierend. Also die Prämie zahle ich rund etwa ein Drittel von der gesamten Gesundheitskosten. Und etwa 34% zahle ich mir noch über Steuern in das System hinein. Und dann gibt es noch so ein paar Restposten. Aber einer der wichtigsten Posten sind etwa 23%, sagt man, sind sogenannte Out-of-Pocket-Beiträge. Also wo du eigentlich aus der Hosentasche nur mal dazu drauf abzahlst. Und faszinierenderweise ist die Schweiz dort internationale Spitze vorne. Bei den ersten drei Plätzen sind wir dort unterwegs. Also es gibt kaum ein anderes Land, wo du einerseits so hohe Prämie zahlst und andererseits noch so viel selber musst dazu zahlen, über Franchise, Selbstbehalt oder direkt, weil das Medikament jetzt nicht auf der Liste ist oder die Zahnarzt da nicht ihnen versichert ist und so weiter. Also wir sind, es ist wirklich noch faszinierend, oder? Wenn man das anschaut, dass Prämien faktisch einfach ein Drittel von dieser ganzen Geschichte ausmacht. Dafür haben wir dort wieder Solidarität drin über die Steuerzahler. Da kann man sagen, okay, die mehr verdienen, die Partei, die ducke ich dann rein. Aber die Solidarität wird wiederum strapaziert bei den Out-of-Pocket-Beiträgen, weil die Leute, die das Geld einfach können zahlen, die können sich das leisten. Die anderen, die Mühe haben oder das nicht können zahlen, die können dann auch nicht in den Genuss von diesen Leistungen. Also das ist auch wiederum, sage ich jetzt, das Ziel 2. Vorher haben wir jetzt über das Versorgungsziel geredet, jetzt vielleicht über das Solidarziel. Das finde ich, strapaziert Solidarität auch schon.
Siehst du Systeme jetzt ausserhalb von der Schweiz, wo du den Eindruck hast, dort könnten wir etwas lernen oder dort ließ sich etwas ablesen oder übernehmen oder anpassen?
Also sehr beliebt unter Gesundheitsökonomen ist Dänemark. Dänemark wird immer wieder zitiert, oder, weil sie eine ähnliche Grösse von der Bevölkerung, von der geografischen Verteilung, ein bisschen weniger Teile als wir, aber etwa die gleichen Dimensionen. Und sie kommen mit einem Bruchteil von unseren Spitälern raus. Also sie haben dort viel radikaler die Spitalversorgung eigentlich durchgestrahlt und das zentralisiert und abgestuft bis in die Peripherie raus, oder? Also wirklich, das sage ich jetzt gesundheitsökonomisch sehr nachvollziehbar und auch glaube ich, mit guter Qualität umgesetzt. Das ist sicher, sage ich, etwas, was man gut muss anschauen muss. Also man kann es sicher nicht eins zu eins nehmen, aber die haben das relativ geschickt gemacht. Dort, wo ich nicht heran schauen würde, ist in den USA. Das ist klar, dass sie hängen deine Krankenversicherung und den ganzen Schutz an deinem Arbeitgeber. Das schließt natürlich ganz viele Leute aus. Und wird auch unbezahlbar für bestimmte Personen. Also viele haben dann gar keinen Versicherungsschutz. Ich finde auch England problematisch. Auf den ersten Blick hat man manchmal, das ist recht cool, oder? Das National Health System ist ein komplett steuerfinanziertes Modell. Die haben keine Versicherungsprämien oder irgendetwas dahinter. Und ich bin auch schon in der Ferien und mein Sohn hat eine medizinische Behandlung gebraucht. Das ist natürlich wirklich cool. Du läufst einfach rein, kommst es rüber und am Schluss wollte ich zahlen. Und die sind nur irritiert gewesen. Das konsumierst du einfach. Das ist einfach. Ist einfach. Dafür kämpfe ich jetzt noch mit Wartelisten und Zweiklassenmedizin in einem anderen Ausmaß als mir. Aber sie führen eine Diskussion, sorry, wenn ich den Bogen ein bisschen weit spanne, England führt eine Diskussion, wo wir wahrscheinlich über kurz oder lang gezwungen wären, auch zu diskutieren. Und das ist halt die Diskussion von der Gesundheitsleistung. Also, was wollen wir anbieten eigentlich? Auf was hast du Anspruch? Und in England gibt es ganz unangenehme Diskussionen, ob man einem 85-jährigen Patienten noch ein künstliches Hüftgelenk gibt oder nicht. Ja. Und dann haben die sehr komplexe Entscheidfindungsprozesse dort. Sie machen das sehr seriös. Im Sinn von, gewinnt die Person soziale Mobilität? Ist die nachher schmerzfreier? Ist die, was gibt's für Kriterien? Das wird dann vermengt in eine Formel und aus dem resultiert dann ein Wert. Und wenn der Wert einen bestimmten Wert übersteigt oder unterschreitet, kommst du noch in den Genuss von einem künstlichen Hüftgelenk oder eben nicht. Und das sind Rationierungsdiskussionen, wenn du so willst. Von denen sind wir schon weit weg. Aber ich glaube, über kurz oder lang können wir wahrscheinlich angesichts vom Kostendruck und von den limitierten Ressourcen werden wir über kurz oder lang eine Diskussion müssen führen, was eigentlich für eine Versicherungsleistung an dieser Prämie gegenübersteht. Also, das finde ich schon persönlich auch faszinierend, oder? Wenn du Privatversicherung hast oder andere Versicherungen, dann hast du immer sehr viel Vorbehalte. Die Versicherungen, die sind immer sehr eng in der Auslegung, was jetzt genau versichert ist und für was dass du Geld bekommst. Und beim Begriff Gesundheit sind wir wahnsinnig breit. Also eben, Liebeskummer beeinträchtigt mich. Und entsprechend, wenn der Arzt sagt, das ist deiner Gesundheit abträglich, dann bin ich krank. Und komme nicht genug.
Aber das würde heissen, das heisst, wir müssten uns auch darüber unterhalten, was wir unter Gesundheit verstehen.
Ja, aber mindestens in einem sozialversicherungsrelevanten Kontext, wo eben Leistungen gegenüberstehen. Eine Versicherung kommt dann zum Tragen, wenn ein bestimmter Schadensfall eintrifft, oder? Also eine Witwe- und Waisenrente kommst du über, wenn jemand stirbt. Und Renten, Altersrente kommst du über, wenn du die Erwerbstätigkeit aufgibst. Das sind relativ einfach zu definierende Ereignisse. Eine Unfallversicherung kommt erst dann zum Tragen, wenn 5 Kriterien erfüllt sind. Also es ist wahnsinnig eng. Darf ich ein Beispiel machen oder spreng ich den Rahmen?
Ja, ja.
Also ich sage, wenn du in einer Zeit. Ich weiß, das ist einfach, das ist die Schweiz einmalig, meines Wissens, auf der Welt, dass sie unterscheidet zwischen Unfall und Krankheit. Aber ich finde es noch symptomatisch oder ein gutes Beispiel. Wenn du, das sind 5 Kriterien, ich kann nicht näher darauf ein, aber nur als Beispiel. Wenn du in einem Restaurant bist und du beißt in einen Krisensteinkuchen und die Zahn splittert, dann stellt sich die Frage, ist das jetzt ein Unfall oder eine Krankheit? Was würdest du sagen?
Ja, spontan würde man wahrscheinlich sagen, es ist ein Unfall, oder? Es ist einfach so dumm passiert, oder?
Und jetzt sage ich, es kommt darauf ab. Wenn auf der Karte gestanden ist, dass der Krisensteinkuchen entsteint ist, dann hast du müssen damit rechnen, dass keine Steine drin sind. Und wenn dann trotzdem einer drin ist und das Splitter ist, dann ist es ein Unfall. Wenn auf der Karte nichts gestanden ist, musst du damit rechnen, dass dort könnte ein Stein drin sein. Und wenn du auf einen beißt, dann ist das nicht unerwartet. Das ist eines von den Kriterien, die man erfüllt hat. Also ist es eine Krankheit. Und ganz andere Leistungen greife ich dann. Bei einer Unfallversicherung kommst du Renten über, eine Umschulung und so weiter. Aber wir haben eine Definition, die sagt, alles, was die Körper beeinträchtigt, ist im Grundsatz eigentlich eine Krankheit. Und wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, nämlich 5, und es muss alle 5 erfüllen, dann ist es ein Unfall. Und darum ist die Unfallversicherung von der Prämie her viel, viel besser geschützt. Und die Krankenversicherung ist ausufernd. Also,
sie muss eigentlich alles auffangen, was noch irgendwo rum ist.
Genau.
Und gleichzeitig hängt es davon ab, was wir als Gesundheit verstehen. Und wir haben es im Griff, wie du gesagt hast, die Kantonsbevölkerung entscheidet vieles und sind wahrscheinlich zum Teil auch überfordert. Gell? Ich schaue so auf die Tour und wir kommen jetzt schon so langsam zum
Ende. Aber weißt du, Gesundheit, Thomas, lass mich noch ein. Du bist doch der Theologe. Oder? Und Gesundheit wird zu einem Glauben auch. Oder zu einer Art, fast ein kleiner Religion. Oder unserem System heute. Es kommt eine Bedeutung über, die wahnsinnig hoch ist. Und wenn du in dem System dann noch eine Versicherung hast, die unterwegs ist, und es ist gar nicht so klar definiert. Und das ist so wie ein kleiner krasser Mix, der da entsteht. So, jetzt höre ich. Jetzt darfst du die
Frage stellen. Du hast schon recht. Aber in einem Alter, wo wir drin sind, kann man nie mehr genug gesund sein. Und ich denke, das macht die Diskussion sowohl auf der technischen Seite oder auf der ökonomischen Seite, aber es macht sie eben auch aus der ethischen Perspektive schwierig, weil ich muss an und für sich lernen, mit meiner Begrenzung umgehen. Und das ist sehr anspruchsvoll. Das kann man nicht einfach mit einem einfachen Rechnungsmodell dann auch lösen. Oder? Darum stoßen wir ja dann immer auch wieder an Grenzen.
Genau.
Gleich meine letzte Frage an dich ist, was müssen wir mitnehmen? Was dürfen wir nicht vergessen, wenn wir über eben Krankenkassenkosten, Gesundheitspolitik in unserem Land reden?
Hey, ich würde viel sagen, Thomas, aber ich schaue auch ein bisschen auf die Tour. Ich finde, Botschaft vom Bundesrat 96, also geschrieben hat es im 94, oder dann ist es entschieden worden, 3 Ziele im Auge behalten. Das Versorgungsziel steht als erstes. Gesundheitswesen ist da, nicht damit es Krankenkassen gibt oder nicht, dass wir Prämie zahlen, sondern das Gesundheitswesen ist da, damit wir versorgt werden. Also ist der Fokus 1, Versorgung. Fokus 2, Solidarität. Die Gesunden unterstützen die Kranken, die Reichen unterstützen die Ärmeren und so weiter. Es muss immer auch mit der Solidarität funktionieren, sonst ist es keine Sozialversicherung. Und Punkt 3 ist Kostendämpfung. Erstens ist es der dritte von 3 Zielen, aber es ist ein wichtiges Ziel. Weil die Belastung der Privathaushalte, dort muss man etwas machen. Sonst hängt man immer mehr Leute ab aus dem ganzen System. Also der Dreiklang, die 3 Säulen, you name it, irgendwo in einer Ausgewogenheit mitdenken und nicht eine reine Fixierung auf Kosten, das wünsche ich mir in diesen Debatten von der Gesundheitspolitik. Und das fände ich super, wenn ihr das mitnehmt.
Mal, das nehmen wir sicher gerne mit. Inzwischen, es ist jetzt praktisch 7 geworden. Hannes Blatter, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Wir sehen, Gesundheit ist nicht nur als Gesundheit etwas Unermessliches, sondern auch die Diskussion und das Gespräch über Gesundheit lässt sich unmöglich in einer halben Stunde abwickeln. Das ist vielleicht auch gut so. Ich freue mich, dass du heute Zeit gehabt hast und wir sind ja vielleicht wieder mal miteinander im Gespräch über Gesundheitskosten, Gesundheitsziel, Ethik und wie wir das politisch angehen. Herzlichen Dank.
Danke vielmals, Thomas.
Wir treffen uns wieder am nächsten Mittwoch, am 25. Oktober, wieder vom 6:30 bis am 7. Unser Thema das nächste Mal wird noch einmal Sicherheit und Schweiz sein. Und ich rede dort mit Matthias Müller. Er ist Oberst im Generalstab und ist im Armeeführungsstab am Arbeiten. Es wird spannend sein, einen Blick zu Sicherheit aus der Perspektive der Armee miteinander zu diskutieren. Ich hoffe, Sie sind auch wieder dabei, empfehlen Sie es weiter. Herzlichen Dank Und wir haben einmal mehr gesehen, dass es uns auch heute noch so geht wie am Sokrates, der mal gesagt hat, wir haben gut miteinander diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden, wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir, Hannes, herzlichen Dank für deine Gedanken. Alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.
Ethik 22.
Aha.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Ich finde die drei Perspektiven Versorgung, Solidarität und Kosten sind sehr wichtig. Aber ich würde gerne ein bisschen dieser Situation älterer Mensch, wir sagen, es gibt viel mehr, die sind am sich pensionieren und man muss ihre Bedürfnisse auch können erfüllen in der Gesundheitssystem. Wie wirken die auf die drei Ziele, wo du hast einfach uns schön aufgelistet?
Ja, das ist eine super Frage. Also ich denke, die Perspektive von der älteren Bevölkerung in unserem, sage ich jetzt, Gesundheitsversorgungssystem, die gewinnt an Bedeutung. Rein durch das, dass die Menge der Leute im Alter einfach steigt. Und gerade die hochaltrigen Personen, also das heisst, die Personen in der Regel über 80, das nimmt ja in einem enormen Mass zu in der Schweiz. Und dort ist natürlich, sage ich jetzt, die vordergründigste Schwierigkeit oder Frage ist, wie schaffen wir es dort, die ganze Pflege zu organisieren? Die Schweiz hat dort tatsächlich im System gewisse Lücken oder Schwächen. Wir haben keine Art Pflegeversicherung, die wirklich funktioniert. Also die medizinischen Leistungen der Pflege sind eigentlich abgedeckt. Mhm. Die Krankenkasse zahlt dort einen fixen Beitrag. Du als Person im Alter zahlst auch einen fixen gedeckten Beitrag und die Gemeinde macht die sogenannte Restfinanzierung oder den Kanton. Da ist nach oben offen. Da echt sind jetzt Gemeinden und Kantone, weil sie gemerkt haben, dass das wahnsinnig anzieht. Und das ist die Kostendimension. Und das andere ist auch dort wieder der Fachkräftemangel. Bringen wir genug Leute her, haben wir Versorgungsstrukturen dort. Mhm. Das läuft echt ein bisschen unter dem Schirm. Oder bei den Spitälern wissen wir wahnsinnig viel und genau und kennen die Zahlen. Aber Pflegeheime, die sind atomisiert. Also wenn wir sagen, wir haben viele Spitäler, dann sage ich, wir haben unglaublich viele Pflegeheime. Und jede Gemeinde versucht, und das ist ja auch nachvollziehbar, man will ja die Leistung vor Ort haben, die Leute wollen vor Ort noch ihr Pflegeheim, aber führt dazu, dass jedes Gemeindepflegeheim eine eigene Demenzabteilung führt. Oder? Und also dort sind wir eigentlich erst ganz am Anfang der Diskussion. Ich denke, manchmal in den Pflegeheimen sind wir etwa dort, wo man in den Spitälern vor 15 Jahren, 20 Jahren war. Also, wie funktioniert
genau.
Das?
Also, und das wird noch nicht einbeziehen, der Wunsch von den meisten Leuten, der grossen Prozent, dass die daheim alt werden kann, oder? Das ist eine andere Dimension. Und dann die andere Dimension, die ich auch einmische, ist, viel von den Bedürfnissen, die man hört, kommt nicht in dem Rubrik Unfall oder krank zu sein. Wie gehen wir mit dem um?
Ja, also das ist sozialversicherungsmässig ganz wahnsinnig einfach. Du kannst eigentlich, nachdem du 65 geworden bist, die Unfallversicherung ist eigentlich fertig. Weil das ist eine erwerbsorientierte Versicherung. Mhm, oder? Und wenn du nicht mehr erwerbstätig bist, wie die IV auch, viele wissen das nicht, du kannst die Schweizer Definition gar nicht invalid werden, wenn du 65 gewesen bist, weil die Invalidität bemisst sich am Grad von deiner nicht mehr Erwerbsfähigkeit. Also das ist eine erwerbsorientierte Versicherung und die UVG auch, die Unfallversicherung. Also, bei dem her, ab 65 haben wir einfach noch Krankenversicherung. Von der Rente haben wir das AHV, wenn du eine hast, und das BVG und die kommen mit Ergänzungsleistungen. Die sind natürlich dann ganz entscheidend, wenn du in ein Pflegeheim willst oder so, dass du dir das überhaupt kannst leisten. 50% von den älteren Leuten, die in einem Pflegeheim sind, können nur dort sein, dank der Ergänzungsleistungen. Also sonst könnten sie sich das nicht finanzieren, müssten sie auf Sozialhilfe. Das ist inzwischen einfach die Situation. Spitex, pflegte Heime, das ist natürlich eine riesige Wachstumsbranche. Oder? Das wächst in Prozentsätzen, das ist unglaublich. Also hat man auch entdeckt, ist auch günstiger. Ich glaube, für viele Leute auch gut, dass sie eben daheim wollen. Aber inzwischen, ich sage jetzt so, die letzten 2-3 Jahre ist das an verschiedenen Kongressen langsam thematisiert worden, ist die Einsamkeit zunehmend das Thema. Also Gell, wenn du den ganzen Tag daheim bist und du hast eine Stunde Spitex, dann das ist Einsamkeit macht krank. Mhm. Und England hat ein Ministry of Loneliness, habe ich letztes Mal gelesen. Das habe ich noch faszinierend gefunden. Mhm. Wie sie Einsamkeit als gesundheitsgefährdend einstufen. Also es ist wirklich es ist gefährlich, einsam zu sein. Und alte Menschen, die bei allem Coolen, oder? Und die Spitex macht das sicher super. Und man neigt jetzt einfach dazu, vielleicht dort auch das Rad ein bisschen zu übertrüllen. Es gibt Projekte, wo sie sich überlegen, ob man wieder Altersheim soll machen. Es gibt ja kein Altersheim mehr heute, es gibt nur noch Pflegeheim. Oder? Mm-hmm. Durchschnittliche Aufenthaltsdauer ist etwa 1,7 Jahre im Kanton Luzern. Also das gehst du rein und dann irgendwann ziemlich Klima stirbst. Aber in einem Altersheim lebst. Meine Großmutter ist mit 70 ins Altersheim und ist bis, jetzt behafte mich nicht, 94, glaube ich, ist sie geworden. Mm-hmm. Und hat dort gejasset und ist ihre Stangen getrunken und klebt in dem Altersheim. Das gibt es heute nicht mehr, so eine Situation.
Genau, und darum habe ich wegen die Einsamkeit geht nicht in der Rubrik krank oder Unfall. Und ich sage Unfall, weil wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ältere Leute wieder bleiben in der Arbeitswelt, ist relativ hoch.
Wo wollt ihr bleiben? Oder wie? Mhm.
Wo wettet und Geschäfte, die sagen, hey, wir müssen. Wir haben allgemein einen Arbeitskraftmangel in der Schweiz. Oder?
Ja. Ja, vielleicht gibt es dort ein Umdenken in den nächsten Jahren, dass die wieder eine andere Wertung erfahren, ältere Menschen. Also ich glaube, ich würde mir das natürlich auch wünschen. Ich glaube, unsere Sozialwerke müssen einfach dort noch ein bisschen an Flexibilität lernen. Also, dass die wirklich nicht mehr mögen, und wenn und könnt pensioniert werden, dass die das auch können. Also, dass man nicht, das ist eine gefährliche Diskussion im Sinn von, also ein Pensionierungsalter ist ja auch ein Schutz. Mhm, und da gibt es andere Leute, wo ich erhoffe mir jetzt in meinem Beruf, gell, ich bin selbstständig, ich verdiene mein Geld vor allem mit Reden, Schreiben und Denken und ich hoffe, ich kann das auch noch bis 70 machen, wer weiß. Aber andere Leute arbeiten so fest mit ihrem Körper und sind halt einfach wirklich wahrscheinlich mit 62, mögen die nicht mehr. Und dann musst du irgendwie aufpassen, wie man das dann organisiert, nach hinten raus, dass man Flexibilität im System hat und gleichzeitig den Schutz von den Leuten, die den Anspruch haben, in die Pension zu gehen, dass die das auch können.
Genau.
Ich finde das recht schwierig. Also ich bin froh, muss ich dort nicht die Lösung vorschlagen, wie man das macht, aber das ist also wirklich sehr anspruchsvoll.
Genau, und darum verständlich ist die Diskussion, was heisst das überhaupt gesund werden oder sie, speziell im Alter, weil das verändert sich, aber auch allgemein, wie ich glaube, du hast vorher gesagt, einfach welche Ebene von Versorgung müssen wir unbedingt haben und wo müssen wir das nicht haben, wo reden wir über das?
Haha. Boah, wie? Ich im Radio zum Beispiel. Zum
Oder Glück. Bei dir in der Podcast.
Ich mir in der Podcast manchmal auch. Ich glaube, das gibt also auch an Veranstaltungen, wo, an Kongressen, an Podien. Ich glaube, das ist schon das Thema. Also, weil man kann Gesundheitskongress machen zu Tarifstreitigkeiten und zu technischen Abwicklungsprozessen und so weiter, aber das ist nur die eine Dimension. Ich glaube, auf der anderen Dimension, eben von dieser Haltung, was ist eigentlich Gesundheit, was erwarten wir und wie viel ist dort dann auch eine Konsumhaltung drin, eine Konsumleistung. Ich habe schon das Gefühl, dass das ein Thema ist. Auch fest, jetzt zum Beispiel gerade Stichwort Palliativ, hat der Thomas vorher genannt, oder Sterbebegleitung, oder? Also die ganze Vorsorge, Verfügungen, oder wie heisst die, die wir jetzt gemacht haben, oder die wir machen, um zu sagen, sollen die Maschinen einfach weiterlaufen, wenn mir etwas passiert oder nicht. Ich habe das Gefühl, es ist schon eine Auseinandersetzung und eine Diskussion um die Themen herum findet schon statt. Wie viel Gesundheit will ich mir gönnen? Die Diskussion ist einfach unglaublich schwierig. Ich will noch einen Gedanken reinbringen, aber bin ich recht am Herumerzählen. Wir haben Diagnostik ist einfach so viel weiter voraus als die effektiven therapeutischen Massnahmen. Oder wir wissen viel genauer, viel früher, was du hast.
Mhm.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass du gesund bist, ist relativ klein. Also wenn man lang genug sucht, findet man schon etwas. Und du kannst jetzt einen Bluttest machen, oder? Und dann findet man eigentlich dann vielleicht dem einen oder anderen eine Auffälligkeit und geht dort noch weiter nach und hat bildgebende Verfahren. Und deine Unsicherheit und deine Sorge um deine eigene Gesundheit verbunden mit den Möglichkeiten von der Diagnostik, die auch viel Geld kostet, das ist wie so self-fulfilling. Oder?
Mhm.
Auch der Arzt oder der Ärztin im besten Gewissen und Wissen und du als Patient teile dir die Unsicherheit und ja, wir könnten jetzt das noch abklären, also komm, erkläre ich das noch ab. Und irgendwann kommt der Punkt, mir hat das mal ein Arzt erzählt, oder, wo er gesagt hat, das ist manchmal auch ein bisschen tragisch, oder bestimmte Krebsarten, weißt du sehr viel früher, was die Person jetzt für einen Krebs hat, aber machen kannst du eigentlich nicht so viel. Es fängt dann einfach früher an, mit Chemo, mit Operationen, mit dem ganzen Programm. Und vielleicht vor 15, 20 Jahren hat die Person eigentlich noch 5, 6 oder 8 Jahre gehabt, wo sie relativ beschwerdefrei und unbeschwert das Leben geführt hat. Und dann wäre es relativ schnell gegangen. Sie hat den Krebs bekommen und wäre gestorben. Und heute wissen wir früher, aber natürlich kann man einen Teil von diesen Personen dann retten. Das ist schon schwierig.
Ja, ich glaube, grundsätzlich, es ist wirklich die Diskussion, wo kommt unsere Erfahrung, wo wir haben alle als Mensch auch, was wollen wir mit dem Gesundheitssystem und wie sollen wir das entwickeln? Aber es gibt viel, wo läuft heute in der ganzen Welt und in der Schweiz und in Europa, wo herausgefordert sind. Und darum habe ich das gefragt, wo wird es diskutiert? Weil ich habe vielleicht mehr gemeint auf einer Ebene, wo etwas verändert sich. Wo viele Leute haben den Eindruck, hey, man kann je nichts etwas machen. Du bist jemand, der eigentlich in einem grösseren Spielfeld oder einem mächtiger Spielfeld involviert ist. Wie sollen wir das verstehen, wie die Entwicklung von der Gesundheitswesen wird laufen? Wir als Normalsterblich, du bist nur halb normal für Sterblich.
Aber es auch sehr sterben. Ja, ja. Ich verstehe deine Frage, aber ich habe Mühe darauf zu antworten. Ich weiß es auch nicht. Im Schweizer System hast du am Schluss halt einfach die kleinen Schritte. Wir revidieren da, wir revidieren dort, wir können jetzt im Kanton Luzern über Wollhausen dann irgendwann abstimmen. Weißt du, Kuckuck, du kannst so in dem System innen können wir operieren und wir haben relativ viel Mitsprache im Vergleich zu anderen Ländern, aber es ist ein Illusionsglaube, es gibt dann den grossen Wurf oder die grosse Veränderung. Das ist
ja, es gibt 6 Bereiche, wo wird von der WHO definiert als gut Gesundheitswesen. Oder? Sicher, es ist ein sicheres System, effektiv, patientenzentriert, rechtzeitig, effizient und gleichberechtigt. Oder? Das ist ein Weg, aber das wissen wir, das ist nicht perfekt hier in der Schweiz, wenn wir die 6 Bereiche. Ist das ein Weg, wie Leute, die mächtiger sind als wir, Normalsterbliche, wo fokussiert ihre Dialog über die Entwicklung des Systems oder auf welche Wertbasis wird das diskutiert oder überlegt oder evaluiert?
Diskussionen sind sehr technisch. Das ist meine Erfahrung. Also die politischen Arenen sind sehr, weil sie stark kostentrieben sind sehr technisch.
Mm.
Und die ethischen Diskussionen, die haben es schwerer. Weil die wären häufig dann eigentlich, sind es Versorgungsfragestellungen. Werden die Kantone delegiert? Sind die Kantone aber delegiert an die Leistungserbringer selber? Ich glaube, es wäre noch interessant, wenn man mal über so einen Gesundheitsartikel oder über die Definition von Gesundheit würde anfangen diskutieren.
Mm-hmm.
Aber die Diskussionen, die kenne ich eigentlich nicht. Weißt du, auf deren Ebene, wo man jetzt würde sagen, was bedeutet für uns Gesundheit, wenn soll es in eine Versicherung organisiert werden, wenn nicht.
Mm-hmm.
Ich glaube, das wird in unserem jetzigen politischen System sofort als eine Abbaudiskussion verstanden werden oder als eine gefährliche Diskussion, wo es um Limitierung von Zugängen geht und so weiter. Also, ich finde die Diskussion, ich spüre jetzt noch keine Kräfte, die aufbringen oder wo die auf eine gute Art in das politische System hineinbringen. Aber wir müssen einfach beide die Augen und die Ohren offen behalten und alle. Vielleicht gibt es irgendwann mal plötzlich eine Abstimmungsvorlage oder das sind ja häufig auch Wege, wo etwas sensibilisiert wird und eine Diskussion stattfindet. Oder im Rahmen von euren Möglichkeiten. Halt im direkten Gespräch. Ich glaube, auf der Systemebene in Bern wird nur das Krankenversicherungsgesetz verhandelt, auf der kantonalen Ebene sind es Spitalgesetze, die verhandelt werden. Dort haben wir nicht so viele Möglichkeiten, Zugang zu haben zu diesen eher grundsätzlichen Fragestellungen. Mhm. Wir werden dazu gezwungen, also da bin ich schon ziemlich sicher.
Einfach, aber darum?
Weil uns die Leute ausgehen in diesem System. Also wir müssen dann sehr Sorgen haben von denen, sagen wir jetzt nur einmal noch die 10'000 Franken, wo investieren wir die? Damit am Schluss das Beste rauskommt, wo wir glauben, das ist richtig.
Und ich muss ehrlich sagen, wir hören das auch von Leuten, die in der Gesundheitswesen auf der ganz einfach tiefsten Ebene im Sinn von nächsten den Menschen, die sagen, hey, wir sind unter so wahnsinnig Druck, dass man unsere eigentlichen persönlichen Werte, warum wir sind zu dieser Arbeit gekommen. Mhm. Man kann das nicht einmal leben. Es gibt die Systeme und Strukturen für die Arbeitsverteilung und die Dokumentation, wo nimmt uns weg, die eigentliche Motivation dieser Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist für uns als Ethik 22 wirklich eine Frage von Wert. Mhm. Welchen Wert sind wir am orientieren, dass wir ein Spital oder die Abteil oder der Personalprozess oder die entscheidet, wie du hast gerade gesagt, was machen wir und was machen wir nicht, auf welchen Wert orientieren wir uns?
Ja, weißt, vielleicht gibt es Hoffnung im Sinn von alle die Betriebe kämpfen jetzt um Pflegende, die als Fachkräfte nachher dabei arbeiten. Und vielleicht klingt es diesen Betrieb besser, die Leute zu halten oder die Leute anzuziehen, die ihnen eben wirklich die Möglichkeit geben, sich stärker um einen Patient oder Patientin zu kümmern. Also näher am eigentlichen Ideal für ihren Job können zu arbeiten. Und das, ja, dort passieren wirklich Veränderungen im Moment. Also hörst du auch von Pflegenden oder auf der anderen Seite von Verantwortlichen in den Spitälern, so, die sagen, hey, die kommen und stellen einfach ihre Forderungen. Und die sind das noch gar nicht so richtig gewöhnt. Aber das ist, wir haben seitdem einen Arbeitnehmermarkt, oder? Der Arbeitnehmer kann stärker anfangen definieren. Und das ist durchaus besteht die Hoffnung, dass man dem muss mehr Raum geben. Dass die Pflegenden tatsächlich näher an ihrer eigenen Berufung und Profession arbeiten können und vielleicht weniger mit Administration und Verwaltung von Systemen belastet werden. Aber gell, das ist so eine Gedanke nach vorne. Bei den Ärzten hat man schon länger Mangel und auch die versuchen in der administrativen Bewältigung für ihre Arbeit.
Genau.
I don't know. Das ist das Zweischneidige von der Digitalisierung, wo man immer meint, weißt, es nimmt einem so viel Arbeit ab und am Schluss töckeln wir ja dann unser E-Banking selber in dieser ganzen
Geschichte. Genau.
Entschuldigung.
Genau. Nein, aber die sind die Fragen, die wir immer wieder diskutieren müssen. Und wir sind sehr dankbar, dass wir mit einem Experten in der Gesundheitswesen können ein bisschen über das reden können. Und wir müssen das weitermachen. Ciao, ja. Hannes.
Danke, ich auch.
Schönen
ciao,
Abend.
Christina.
Tschüss.
Danke, ciao. Tschüss. Merci.
Ethik 22.
Aha.